Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich sich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft unterhalten. Hallo Florian.
Hallo Holger, und ich glaube, das war kein grammatikalisch korrekter Satz.
Nein?
Aber
warum? Was haben wir denn? Was habe ich denn?
Wo Florian Freistetter und ich
worin?
Sich über Wissen.
Ja, worin vielleicht. Die Wissenschaft, worin Florian das sind ja abgekürzt, diejenige Sendung, in der Florian Freistetter und ich uns über Neuigkeiten aus der Wissenschaft unterhalten.
Ja, vielleicht, okay, gut, dann herzlich willkommen bei Fremdlinguistik.
Aber es hat halt funktioniert, darum geht es. Es muss ja funktionieren, wenn es funktioniert, nehmen wir es. Das ist ja die große...
Ja, aber es hat nicht funktioniert, weil ich habe dazwischen gequatscht und jetzt
ist es nicht funktioniert. Ja, aber das bin ich gewohnt.
Wenn
ich
so lange nicht
Oumuamua reinrufen darf, ist alles in Ordnung. Ja. Da darfst du auch so viel dazwischen quatschen, wie du willst.
Ich glaube, heute habe ich kein Oumuamua-Thema.
Nichts aus dem Weltraum?
Warte mal, ich gucke. Doch, Weltraum habe ich schon, aber nichts mit Oumuamua. Aber anderes... Rätselhaftes und Spektakuläres. Willst du gleich was hören, oder?
Ja, bitte, weil das ist ein schöner Übergang, den wir immer ankündigen. Ja. Also eigentlich sollte man Übergänge auch nicht ankündigen oder abkündigen, aber so ist das in der Podcast-Welt.
Wir spielen jetzt einen Jingle ein, Übergang.
Genau. Oh, Jingles mitten in der Sendung Jingles, das finde ich ja wirklich äußerst kompliziert, ne?
Ja.
Weil die meisten Kolleginnen und Kollegen haben dann auch nicht die Kraft, einfach das Jingle einzuspielen oder den Jingle einzuspielen und weiterzumachen, sondern die moderieren die Jingles an. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Neues aus dem Weltall. Dim-diddle-dim-diddle-dim. Neues aus dem Weltall. Ja, hast du ja schon gesagt, warum hast du jetzt noch den Jingle eingespielt? Das ist eine ganz gefährliche Sache.
Brauchen wir einen Jingle-Ankündigungs-Jingle. Aber
und jetzt ein Jingle.
Genau. Ja, und dieser Jingle würde lauten, das Rätsel um die Little Red Dots ist gelöst.
Mhm. Was sind Little Red Dots?
Du wirst es nicht glauben, Holger, aber kleine rote Punkte.
Willst du mir damit sagen, Sagan's Pale Blue Dot ist ein blasser blauer Punkt?
Nein, also das hat nichts mit dem Pale Blue Dot zu tun, obwohl es tatsächlich auch mal eine Initiative Pale Red Dot gab, glaube ich, die sich damit beschäftigt hat, Planeten bei roten Zwergen zu suchen. Aber die Little Red Dots sind was ganz anderes, vor allem sind sie nicht wirklich little in echt. Das ist ein Phänomen, das ist noch recht jung. Das ist aufgetaucht in den ersten Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops. Das ist ja noch nicht ganz so alt. Ich meine, ja, mittlerweile ist es auch schon einige Jahre im Weltall. Aber als man da die ersten großen Bilder gemacht hat, so 2022, hat man bei diesen tiefen Aufnahmen, also wo du wirklich weit, weit, weit hinausschaust und ganz, ganz viele Galaxien in einem Bild siehst, hat man viele rote Punkte gesehen.
Wie einfach das so rote leuchtende... Mars.
Genau,
also ganz viel Mars.
Ja, so ungefähr. Also natürlich sieht man immer wieder mal was rot leuchtet im Universum. Das ist keine Überraschung. Das ist relativ normal. Aber wenn ich jetzt eben so eine tiefe Aufnahme mache und wirklich weit, weit hinausschaue und das Licht weit, weit unterwegs ist, dann sehe ich natürlich nur große Sachen. Dann sehe ich sowas wie Galaxien. Und auch wenn die Galaxien weit weg sind und vielleicht dann irgendwie nicht so schön ausschauen wie diese hochaufgelösten Galaxienbilder der Galaxien in unserer Nähe, erkennt man trotzdem, dass es irgendwie Galaxien sind, weil die schon so eine Struktur haben, der Farbverlauf und so weiter, ist irgendwie speziell. Aber in dem Fall waren es im Wesentlichen rote Pünktchen. Es hat ausgeschaut, wie als wären da rote Sterne irgendwo. Nur können es halt keine Sterne sein, weil so weit weg sehen wir keine Sterne. Und man hat nicht wirklich gewusst, was für ein Zeug das ist. Also war halt etwas, was man mit James Webb erstmals gesehen hat. Und dann hat man sich überlegt, okay, aber was ist das jetzt? Weil natürlich wollen wir wissen, was da draußen im Universum ist. Vielleicht sind es die Scheinwerfer einer angreifenden Alien-Armee oder sowas. Müssen wir Bescheid wissen rechtzeitig, wenn die kommen. Und die Hypothese, die naheliegende Hypothese zumindest für Menschen, die sich mit dem Gebiet beschäftigen, die naheliegende Hypothese ist, dass es irgendwas mit schwarzen Löchern zu tun hat. Weil was sonst sieht man aus dieser großen Entfernung als die hochenergetischen Vorgänge in der Nähe schwarze Löcher. Und wir wissen, Galaxien haben alle in ihrer Mitte ein schwarzes Loch sitzen.
Galaxie in sich einsaugt.
Nein, machen
so,
sie nicht.
Denn so, Florian, funktionieren schwarze Löcher.
Ja, genau.
Die saugen alles an.
Ja. Genau. Aber wir wissen, dass Galaxien im frühen Universum, die schwarzen Löcher, dort auch noch viel aktiver waren. Da war halt einfach sehr viel mehr Zeug noch in den Galaxien, das um das schwarze Loch herumwirbeln und hineinfallen konnte und dabei Strahlung freisetzen konnte. Das heißt, wir sind es gewohnt, im frühen Universum aktive Galaxienkerne zu sehen. Quasare hat man die auch genannt. Das waren auch Objekte, die ausgeschaut haben, damals, als man sie in den 60ern entdeckt hat, glaube ich, wie Sterne. Darum hat man sie auch Quasar genannt, quasi Stellar. Und sich dann später herausgestellt haben als die aktiven Kerne von fernen Galaxien. Also lag es einmal nahe, dass man gesagt hat, ja, auch da sehen wir wieder irgendwie seltsame schwarze Löcher, extrem aktive schwarze Löcher, weil wir schauen ja mit James Webb viel, viel weiter zurück. Das heißt, was auch immer wir sehen, muss viel, viel energiereicher sein, wenn wir es sehen. Also hat man gesagt, okay, vielleicht sind es extrem aktive schwarze Löcher. Hat ein holländischer Astrophysiker 2024 schon mal postuliert, dass das so ist. Kleine rote, helle Punkte und haben gesagt, ja, müsste irgendwas in der Mitte von Galaxien sein. War aber jetzt noch nicht wirklich bestätigt. Aber natürlich schauen die Leute und in der Astronomie wird gern geschaut, vor allem wenn es ein Rätsel zu lösen gibt. Und jetzt hat man wirklich viel, viel mehr Daten gesammelt. Ungefähr 1000 von den Little Red Dots hat man schon untersucht. Und natürlich schaut man manche davon auch genauer an. Und einer, der heißt Glimpse 17775. Ja, okay. Den hat man sich jetzt, ja,
also Katalog zu eins dieser coolen Akronyme oder ist es?
Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wofür es steht. Müsste ich jetzt tatsächlich spontan nachschauen. Aber ich vermute mal, es ist ein sehr, sehr bemühtes Akronym.
Galactic Light
das sein Interesting. Könnte, aber ja, wahrscheinlich. Galactic Light Interesting, Medium Pulsating. Boah, frag mich nicht. Müsste ich jetzt wirklich, kann die Hörerschaft als Hausübung gerne rausfinden. Meine schnelle Google-Suche hat nicht gegeben, was Glimpse für ein Akronym ist, aber ja, vermutlich lohnt sich die Arbeit nicht und wäre enttäuscht, wenn wir es jetzt entsprechend rausfinden.
Ich gucke trotzdem. Ja. Galactic Legacy Infrared Midplane Survey Extraordinaire.
Das hast du jetzt.
Nein, wirklich. Aber,
das glaube ja, ich. Ja, das heißt es.
Galactic okay, Legacy ja, okay. Infrared Midplane Extraordinaire. Ja.
Ist okay, gut, meine Bing soll es so heißen. Und in diesem Katalog, eins von den Trümmern, hat man jetzt genauer untersucht und konnte mit dem James Webb Teleskop auch ein Spektrum machen, also wirklich das Licht im Detail aufspalten. Und in diesem Spektrum hat man jetzt auch gesehen, oder mit diesem Spektrum konnte man mit entsprechender Interpretation herausfinden, was es ist. Ein Black Hole Star Objekt. Und klingt auch dramatischer, als es ist, beziehungsweise es klingt dramatisch, aber, und es ist auch dramatisch, aber es ist jetzt kein schwarzer Lochstern, sondern es ist ein sehr, sehr großes schwarzes Loch, also wirklich deutlich größer als ein Stern, ein supermassereiches schwarzes Loch, also die Dinger, die halt in den Zentren von Galaxien sind, mit Millionen bis Milliarden mal so viel Masse wie unsere Sonne. Und dieses schwarze Loch ist von einer sehr dichten Hülle aus Gas umgeben. Und weil da eben diese dichte Hülle aus Gas ist, können die ersten so viel Energie erzeugen, weil das Gas fällt ja da rein. Und zweitens kann man dann eben auch mit Spektroskopie arbeiten, weil Licht, das da durch diese Gashülle durchgeht zu uns, das nimmt dann die eben spektral, wie nennt man das? Mir fällt gerade ein Wort, Spektralsignatur an. Ja, die Spektrallinien zeigen uns halt, aus was dieses Material besteht. Und wir sehen halt, da ist sehr, sehr viel Wasserstoff drin, was für frühes Gas spricht. Wir haben auch Helium, Sauerstoff, Eisen drin, also alles, was halt so drin ist. Und jetzt wissen wir halt, okay, da ist ein schwarzes Loch, da ist noch sehr, sehr viel Gas rundherum. Und weil da sehr, sehr viel Gas rundherum ist, leuchtet es auch so hell. Und die Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, warum? Also warum ist so früh im Universum schon so ein großes schwarzes Loch da? Also mit den Daten kann man jetzt auch entsprechende Modelle bewerten oder Modelle erstellen, die uns sagen, wie viel Masse diese schwarzen Löcher haben. Das sind wirklich Milliarden Sonnenmassen. Und wir schauen in eine Zeit, die ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall ist. Also wir sind sehr, sehr früh im Universum und wir haben sehr, sehr früh im Universum extrem massereiche schwarze Löcher. Und die Frage ist, wo geht das? Weil die entstehen nicht mit dieser Masse. Das braucht Zeit, dass sich kleinere Objekte bilden.
Ja, sicher. Das muss ja erstmal klumpen, ne? Ja.
Genau, genau. Ja. Und normalerweise entdecken wir immer mehr Hinweise darauf, dass die Dinge im Universum schon früher angefangen haben, als wir bisher gedacht haben. Also wir entdecken immer mehr Hinweise auf eben schwarze Löcher, die viel mehr Masse haben, als wir bisher gedacht haben, dass sie haben können zu der Zeit. Und ja, wir entwickeln langsam entsprechende Hypothesen. Eine zum Beispiel in dem Fall, die jetzt durch diese Beobachtung mehr Gewicht bekommen hat, ist die Heaviside-Hypothese, die tatsächlich sagt, dass manche schwarze Löcher eben nicht aus Sternen kommen, weil das ist der normale Prozess. Du hast einen großen Stern, der große Stern beendet sein Leben, Kernfusion hört auf, er kollabiert und wird zu einem schwarzen Loch.
Ja.
Und dann hast du einen Haufen schwarze Löcher und die können auch miteinander verschmelzen und dann geht es halt immer weiter. Aber das braucht halt Zeit. Und diese Hypothese sagt jetzt, nein, es könnte wirklich sein, dass schwarze Löcher mit mehr als Sternmasse direkt irgendwie aus was anderem zu kollabieren, aus Gaswolken kollabieren oder irgendwie sowas. Weil, wie gesagt, Sterne können nicht beliebig groß werden. Sternmassen haben so eine Obergrenze von ja, ein paar hundert Sonnenmassen ungefähr. Größer kann ein Stern nicht werden.
Das aber um aus einer Gaswolke zu kollabieren, muss diese Gaswolke selbst ja auch wahnsinnig dicht sein schon wieder.
Nein, die muss nicht dicht sein. Das Problem ist, die muss abkühlen. Die muss kühl genug sein. Weil je heißer das Zeug ist, desto mehr wurlt das durcheinander, wuselt das durcheinander. Und was durcheinander wuselt, braucht mehr Platz als etwas, was ruhig ist. Und wenn die Temperatur zu hoch ist, kann die nicht kollabieren. Das heißt, und abkühlen braucht auch wieder Zeit. Das heißt, das ist auch nicht ganz so unproblematisch, diese Hypothese. Aber ja, wir haben noch keine eindeutigen Hinweise, was wirklich passiert. Wir wissen nur, dass es eine Erklärung braucht. Und die Little Red Dots könnten ein Weg sein, herauszufinden, was da jetzt wirklich passiert ist im frühen Universum. Einzige Problem ist, es wird schwierig werden, noch mehr solche Daten zu finden, wie wir es jetzt bei diesem Glimpse 17775 bekommen haben, weil das war Glück, dass wir das hatten. Das haben wir nämlich nur deswegen so detailliert gesehen, weil dieses Objekt durch eine Gravitationslinse vergrößert wurde.
Hm.
Ja, also wir hatten eine Gravitationslinse, die, also Gravitationslinse in dem Fall ist ein Galaxienhaufen, der irgendwo zwischen uns und dem Ding liegt, und dieses Ding würden wir normalerweise nicht so detailliert sehen, aber weil das Licht von diesem Glimpse-Dingsy durch die Gravitationslinse, durch die Krümmung des Raums, des Galaxienhaufens quasi rumgebogen wurde, abgelenkt wurde, so wie es eine optische Linse auch macht, haben wir mehr gesehen als vorher. Und mir fällt gerade auf, jetzt wo ich die Geschichte zu Ende erzählt habe, das ist dieselbe Geschichte, die Ruth mir gestern Abend erzählt hat, als wir das Universum live aufgenommen haben und sie eine Geschichte über Galaxien erzählt. Sie hat es nur so anders aufgebaut, die ganze Geschichte, dass ich erst jetzt am Ende feststelle, dass es dieselbe Geschichte ist.
Super.
Also wer diese Geschichte nochmal in einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel hören will, muss Folge 159 von Das Universum hören, die irgendwie, glaube ich, Anfang oder Ende Juni erscheint.
Ja. Sehr schön.
Ja, aber es ist eine interessante Geschichte und zeigt uns, dass es noch viel gibt im frühen Universum, was wir nicht wissen.
Könnte sich das auswirken auf, ich sag mal so, ganz fundamentales Wissen, was wir über das Universum zu haben glauben? Das Alter des Universums, die Größe des Universums?
Nee. Also das Alter des Universums ist durch so viele andere Beobachtungen so gut eingegrenzt. Auch die Ausdehnung, die Größe des sichtbaren Universums, auch das. Also da müsste schon eine größere, da braucht schon wirklich sehr, sehr revolutionäre und gut belegte Beobachtungsdaten, dass wir da dran rütteln. Aber was wir halt noch nicht wissen, ist viel über die Abläufe im frühen Universum. Ja, da ist viel, was wir tatsächlich bis jetzt noch nicht beobachten konnten, weil wir Teleskope nicht hatten, die so weit zurückschauen konnten. Das heißt, da ist halt jetzt James Webb da und mit dem können wir jetzt rausfinden, wie das genau passiert ist, wie sich die ersten Strukturen im Universum gebildet haben. Da haben wir bis jetzt vermutet und begründet vermutet anhand der Beobachtungen, die wir hatten. Aber jetzt können wir halt diese begründeten Vermutungen durch bessere Beobachtungen entsprechend ausbauen. Und diese Beobachtung der Little Red Dots ist genauso eine Beobachtung, die uns jetzt zeigt, wo wir gut und wo wir schlecht vermutet haben.
Ja, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich habe völlig vergessen, eigentlich mache ich das ja immer am Anfang der Sendung, darauf hinzuweisen, dass wir uns auch wieder in Odonien treffen. Und zwar dieses Jahr am 10. August 2026. Also am 10. August 2026 treffen wir uns in Odonien. Wer damit überhaupt nichts anzufangen weiß, kann ja mal ins Blog zur Sendung gucken. Da gibt es dann auch einen passenden Eintrag, den erreicht ihr auch über die Shownotes. Kommst du, Florian? Weißt du es schon?
Ich glaube, ich muss jetzt erst noch mal sagen, dass es ein Montag ist.
Es ist ein Montag.
Da musst du
es
sagen,
ist immer Odonien. Ein Montag.
Ja, genau. Ich habe es in meinem Kalender stehen. Prinzipiell spricht nichts dagegen, mal einen
Ausflug nach Berlin. Naja, außer, dass du irgendwie 800 Kilometer weit entfernt wohnst.
Ne? Ja, aber ich mache dieses Jahr keinen großen Urlaub oder irgendwie sowas mit meiner Frau, aber der eine oder andere Kurztrip bietet sich an und falls dieser Kurztrip, kann man auch noch mal Berlin fahren. Also so schlimm ist Berlin nicht, dass man es dort nicht 2-3 Tage aushalten
das
könnte.
Das stimmt, allerdings ist Odonien in Köln.
Ja, wollte ich gerade sagen, Köln, ja. Aber das passt noch besser, weil in Köln und Umgebung haben wir auch Bekanntschaft, dann könnten wir das verbinden. Und mal schauen. Also ich schließe es nicht aus, sagen wir so.
Na gut. Also wer eventuell auch mal Florian treffen will, kommt in Odonien vorbei.
Wir können ja in den nächsten Folgen noch jeweils Updates der Wahrscheinlichkeit meines Eintretens
angeben. Odonien Eintrittswahrscheinlichkeit. Eintreffswahrscheinlichkeit. So.
Ja.
So, jetzt kommen wir aber zur Beunruhigung des Tages. Da könnte man eigentlich auch eine Rubrik draus machen. Oh, Rubrik noch, ganz vorsichtig.
Ja. Mal einen Jingle.
Genau, ein Beunruhigungs-Ankündigungs-Jingle. Die in Frankreich haben sie rausgefunden, dass man Mücken, also Stechmücken, auf den wirksamsten Wirkstoff des Mückensprays konditionieren kann. In Mückenspray ist gerne ein Wirkstoff drin, der heißt DEET und funktioniert sehr, sehr gut, angeblich, sagen alle. Und ist auch, also ich habe jetzt keine Vergleichsstudien an meiner eigenen Haut gemacht oder sowas, aber da, wo DEET drin ist, das funktioniert sehr, sehr gut bei Mücken oder zur Mückenabwehr. Aber halt nicht immer. Vor allen Dingen die sogenannten Gelbfiebermücken, die Aedes aegypti, die übertragen so hübsche Sachen wie Dengue oder Zika oder eben Gelbfieber, sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht so heißen. Die können lernen, DEET erstens zu ignorieren und sie können lernen, es pavlovsch sozusagen mit Nahrung zu verbinden. Das heißt, sie fliegen nicht einfach nur noch dran vorbei. Also normalerweise tust du dir das Zeug drauf und die Mücke fliegt nicht weg. Kommen. So, ja. Jetzt kann diese Gelbfiebermücke kann aber lernen, nicht wegzufliegen, sondern dran vorbeizufliegen. Und in einem zweiten Schritt kann man dieser Mücke beibringen, dass diesen Geruch von DEET im Gehirn sozusagen so sehr mit Nahrung zu verknüpfen, ne, wie ein pavlovscher Reflex, dass sie sich von diesem Mückenspray angezogen fühlen.
Machen, weil du sagst, man kann ihnen beibringen. Muss genau. Man ihnen das aktiv beibringen oder entsteht das im Laufe der Zeit von selbst? Weil das ist ein Unterschied.
Momentan muss man es ihnen noch beibringen.
Okay.
Aber es funktioniert halt. Ne? Also der Bimmel, also Pavlov ist ja, Pavlov war ein Wissenschaftler, der hat diese Konditionierung gefunden in Hunden. Also immer wenn das Glöckchen klingelt und du dem Hund dabei was zu essen gibst, wird der Hund dann anfangen zu sabbern, wenn nur das Glöckchen klingelt und es nichts zu essen gibt.
Ja, aber ich meine, das ist ja extrem fies. Ich meine, so fies ist ja nicht mal irgendwie Elon Musk und irgendwie sonst irre, dass man den Mücken beibringt, explizit Menschen zu stechen. Das ist ja eins der größten Menschheitsverbrechen, wenn wir jetzt da irgendwie Mücken erziehen, um uns zu stechen. Ich meine, das ist eh schon nervig genug, dass die Viecher mit uns den Planeten teilen. Ich weiß, die sind alle super fürs Ökosystem und so weiter, aber sie sind nervig.
Ja, aber man könnte sich ja irgendwas anderes einfallen lassen, was super ist fürs Ökosystem, was eben nicht so blöd rumsticht und dabei dann auch noch alle möglichen Krankheiten überträgt.
Also da braucht es, glaube ich, sofort ein internationales Moratorium und Forschungsstoppabkommen. Genau. Also, so wie damals hier bei Atomteststoppabkommen, Mückendressurstoppabkommen global.
Wäre nicht schlecht, ne? Weil das hat so ein bisschen was von wie hieß das, was sie dann während der Corona-Pandemie immer gesagt haben,
wie gesagt, du wirst doch den Gullideckel geimpft, haben sie gesagt.
Diese da war doch immer irgendwie so ganz gefährliche Forschung, wo sie extra Erreger herstellen, um zu gucken, wie man die am besser bekämpfen kann und so. Da gab es auch solche Geschichten. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. So uninteressant fand ich das, fällt mir gerade auf. Ja, jedenfalls, nicht alle Mücken haben es gelernt im Labor. Und sie haben es nur im Labor gelernt. Und sie wissen auch nicht, wie lange dieser Effekt anhalten könnte, weil Mücken typischerweise eine relativ kurze Lebenserwartung haben.
Gut, ja, dann hoffen wir, dass sie blöd bleiben,
die Mücken. Die bleiben blöd, genau. Also sie sagen auch, keine Panik, Leute. Das ist jetzt nicht so, dass die Mücken langfristig resistent gegen so Mückenspray werden.
Ja, das sagen sie, aber du weißt, sie verschweigen uns Dinge. Die Regierung vertuscht Dinge.
Ja, natürlich, das wissen wir ja alle, dass die Regierung Dinge vertuscht. Zum Beispiel, wo das ganze Geld herkommt.
Genau. Nein, aber ich wollte eigentlich eine Überleitung. Wir brauchen eine Überleitungsjingle, damit du weißt, wenn ich eine Überleitung ansetze.
Ja.
Hast du den neuen Film von Steven Spielberg gesehen?
Ich glaube nicht. Wie heißt denn der?
Disclosure Day?
Nee.
Geht um, ja. Brauchst du nicht anschauen. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr schlechter Film von Steven Spielberg und ist auch einhellige Meinung der Kritik. Also ich hätte noch keine positive Kritik gelesen, die was anderes sagt, als dass der Film es nicht wert ist, quasi das Alterswerk, das Opus Magnum des jetzt 80-jährigen Regisseurs genannt zu werden. Also für Steven Spielberg war er anscheinend sehr, sehr wichtig, der Film, aber ich habe selten so einen uninspirierten Film gesehen, auch einen so humorlosen Film, weil Spielberg hat ja immer, selbst in sowas wie Der weiße Hai, ist ja Humor noch drin oder in Indiana Jones oder alles, das da ist ja, oder E.T., das sind alles irgendwie, da ist Humor drin, aber das ist ein komplett humorloser, eigentlich ist es eine 2,5 Stunden Verfolgungsjagd, der Film.
Oh Gott.
Es geht um, ich erkläre gleich warum, wir machen jetzt keinen Filmkritik-Podcast hier, aber ich erkläre gleich warum wir drüber reden. Disclosure Day, und das ist jetzt kein Spoiler, es geht darum, dass Außerirdische auf der Erde waren, schon gelandet sind, Roswell und so weiter, alles real, sind ständig da, stürzen ständig ab bei uns. Die amerikanische Regierung hat jede Menge UFOs, tote und lebendige Aliens in ihrer Gewalt und alles wird vertuscht.
Ja klar.
Bis jetzt, ja.
Das wissen wir ja alle. Also
genau.
Warum wir keine Filme drüber machen,
wenn wir das genau, alles. Ja, und jetzt kommt eben ein diverse Mitarbeiter dieser geheimen Vertuschungsfirma, die für die Regierung arbeitet, und wollen das Ganze öffentlich machen. Drum Disclosure Day. Und die Regierung.
Geheime Vertuschungsfirma, finde ich super. Ja.
Und diese geheime Vertuschungsfirma will das natürlich nicht, dass das Ganze öffentlich wird, und dann ja, gibt's halt Verfolgungsjagd. Und kann man sich anschauen, den Film, wenn man es gerne sehen will. Wie gesagt, muss man nicht. Ich habe ihn gesehen, aber es hat sich nicht gelohnt. Aber das Interessante ist, dass Steven Spielberg einen Hang zu Aliens hat, weiß man ja. Ich meine, der hat E.T. gemacht, der hat Unheimliche Begegnungen der dritten Art gemacht. Alles sehr, sehr gute Filme. Mhm. Und in dieser Tradition steht eben auch Disclosure Day. Und was ich nicht gewusst habe, was ich jetzt in Interviews gelesen habe zu dem Film, der glaubt es. Steven Spielberg glaubt es wirklich. Er hat gesagt, in diesem Film Disclosure Day ist nichts Fiktion. Der glaubt wirklich, dass die Aliens gelandet sind, dass die Regierung das vertuscht. Ah, ja, der glaubt es.
Okay. Aber natürlich nur in den USA. Bei den Russen ist sowas nicht passiert. China schon gar nicht. Der gesamte afrikanische Kontinent wurde von den Aliens einfach vergessen. Ah, sorry. Ja. Haben wir nicht gesehen.
Das ist ja nicht überraschend, weil die sind zwar sehr, sehr schlau, die Aliens, weil sie riesige Raumschiffe bauen können und zwischen den Sternen fliegen, aber dann doch doof genug, dass sie ja dort abstürzen. Ja, also kann genau, man auch mal ein paar Kontinente übersehen.
Und zwar ständig nur in den USA abstürzt.
Ja, genau. Ja, also das ist der Anlass, weswegen der Artikel erschienen ist, den ich jetzt erwähnen werde, beziehungsweise das Thema, weil man kann sich ja wirklich fragen, und das tut die Wissenschaft auch, Was tun wir denn, wenn wir tatsächlich jetzt mal nicht, wenn Aliens landen, okay, gut, das ist das eine, dann sehen wir es eh. Aber wenn wir jetzt einfach ein Signal empfangen, zum Beispiel, so wie im Film Contact, um noch einen Film zu nennen, der deutlich besser ist als Disclosure Day. Was tun wir, wenn wir ein Aliensignal empfangen? Was tun wir, wenn wir ein Raumschiff beobachten im Weltall mit unseren, wenn wir gerade nach Asteroiden suchen zum Beispiel, ja? Dann so ein Raumschiff, das in Richtung Erde fliegt von anderswoher, wird auf den ersten Blick mal so ausschauen wie ein Asteroid, der durch die Gegend fliegt. Aber wir würden dann bald merken, ist kein Asteroid, was tun wir? Und die Wissenschaft hat sich da Gedanken drüber gemacht. Da gibt es schon seit 1989 von SETI, der SETI-Organisation, entsprechende Richtlinien oder Protokolle. Also ist jetzt nichts Bindendes, aber halt die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben sich überlegt, was tun wir, wenn wir was finden? Und die Antwort ist nicht, den amerikanischen Präsident anrufen. Das nicht, sondern ja, man macht andere Sachen, und das hat man schon dann natürlich immer wieder überarbeitet, und jetzt haben sie noch ein neues Update rausgegeben vor kurzem für diese Richtlinien, Anfang Juni. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, weil sie den Film Disclosure Day gesehen haben oder weil der halt dann das Thema wieder an die Öffentlichkeit gebracht hat, oder ob es Zufall war, dass sich das überschneidet, der Filmstart und Disclosure Day. Aber es gibt jetzt ein Update der Richtlinien, wie man mit solchen Sachen umgeht. Wie gesagt, es ist jetzt nicht großartig spektakulär, was da rauskommt, aber es ist im Wesentlichen etwas, was uns auch schon in der Pandemie beschäftigt hat. Mhm. Weil normalerweise bis dahin, bis zu diesem Update, hat man immer gesagt, ja, bevor wir irgendwas quasi ernsthaft jetzt öffentlich machen, und öffentlich machen ist immer die Option, also es ist immer totale Transparenz, so viel wie möglich. Geheimhaltung ist da nie dabei, weil geht ja auch nicht. Kannst du das ja nicht geheim halten. Wie willst du das geheim halten?
Das sieht sonst niemand. Also diese riesigen Raumschiffe, die über den USA zum Beispiel abgestürzt sind, haben die Russen mit ihren Satelliten gar nicht gesehen.
Ja, das ist genau.
Faszinierend alles.
Die Leute vergessen auch gern die Verschwörungsfuzzis, dass die Erde sich dreht. Also wenn ich irgendwas am Himmel beobachte, dann ist es nach einer gewissen Zeit von meiner amerikanischen Sternwarte aus nicht mehr beobachtbar. Und wenn ich es weiter sehen will, muss ich irgendwo in Europa oder anderswo anrufen und sagen, Leute, schaut's bitte, wir brauchen die Daten. Also kann man nicht geheim halten, aber trotzdem so viel transparent wie möglich. Und vor allem, man darf nicht einfach irgendeinen Blödsinn veröffentlichen, nur weil es gerade cool klingt, sondern das muss alles überprüft werden, Peer Review und alles in der Wissenschaft.
Wie dieser eine Kollege aus den USA, der jeden Asteroiden für ein Raumschiff hält?
Ja, der macht zumindest Veröffentlichungen, die irgendwo, ja gut, der macht Pressekonferenzen auch davor, aber ja, also man sollte wirklich wissenschaftlich überprüfen, Peer Review und dann veröffentlichen. Also ganz normales wissenschaftliches Prozedere. Das Problem, das funktioniert nicht immer, und ich gehe jetzt mal von den UFOs weg und zurück zur Corona-Zeit. Da haben wir auch sehr schnell Informationen gebraucht, und es nutzt jetzt nichts, wenn du herausfindest nach irgendwie einem halben Jahr Forschung und einem Jahr irgendwie Publikations- und Peer-Review-Prozess, dass du vielleicht diese Maßnahme treffen könntest, damit die Pandemie sie nicht ausbreitet, wenn sie sich schon längst ausgebreitet hat. Also da hat man drüber diskutiert damals, wie man mit drängenden Informationen umgehen soll, die eigentlich relevant sind und jetzt gerade schnell relevant sein müssen, aber der Überprüfungsprozess der klassischen der Wissenschaft dauert halt einfach zu lange. Und da hat man schon drüber nachgedacht, wie man damit umgeht. Und das hat man jetzt hier bei dieser Alien-Geschichte auch gemacht, weil sie gesagt haben, wir haben heute soziale Medien. Ja, das müssen wir akzeptieren. Wir haben Fake News, wir haben KIs, die in Sekunden irgendwelche Sachen erstellen können und so weiter. Also man kann sofort entstehen globale Debatten, entweder über echte Daten, über Quatsch. Es kann Panik geben und so weiter. Und die Wissenschaft kommt mit ihrem normalen Prozess nicht hinterher.
Nee, auf gar keinen Fall kommt sie hinterher.
Und drum haben sie jetzt gesagt, es ist, ja, das mit diesem ganzen langen Prozess ist nicht mehr realistisch, ja. Also es wird Leaks geben, es wird Spekulationen geben, es wird Falschinformationen geben, während der Peer-Review-Prozess noch läuft.
Alleine die ganzen KI-Slop-Bilder,
Und sie sagen halt jetzt, man kann eh nicht viel dagegen machen, aber sie sagen, wir müssen aktiv und transparent kommunizieren, auch wenn der Peer-Review-Prozess noch nicht abgeschlossen ist, weil ja, das ist nicht das, was die Wissenschaft normalerweise macht, aber wenn es die Wissenschaft in dem Fall nicht macht, dann machen es andere und dann ist halt der Quatsch in der Welt. Das heißt, du musst zuerst mal irgendwas beobachten, dann muss es bestätigt werden, das schon noch. Also irgendwer andere muss auch sagen, ja, ich habe das selber beobachtet, wissenschaftlich. Und sobald das ist, ab da volle Transparenz. Alles, was da ist, die Daten, die Computerprogramme, die Analysemethoden, alles sofort global frei zugänglich für alle machen und damit alle gemeinsam die Wissenschaft draufschauen kann und auch die Öffentlichkeit theoretisch draufschauen kann und prüfen kann. Ich meine, die Öffentlichkeit macht das eh nicht, sondern macht halt ihr das Zeug, was die Öffentlichkeit halt macht.
Naja, aber sie werden es trotzdem machen. Ne? Also es gibt ja immer genug Leute, die sich berufen fühlen, sich irgendwelche Daten zu nehmen und die in irgendeiner Form zu durchleuchten, zu interpretieren, meinetwegen auch in ihrem eigenen Sinne. Aber das machen sie ja sowieso. Von daher ist halt vollkommen egal, ob du ihnen sofort die Rohdaten gibst oder ob du sie warten lässt. Dann kannst du ihnen auch direkt die Rohdaten geben, weil genauso wie sich irgendwelche Verschwörungstheoretiker berufen fühlen, aus diesen Daten rauszulesen, was sie für richtig halten, gibt es auch genug Entschwörungstheoretiker, die das genauso machen. Also wahrscheinlich bist du sogar noch besser dran, wenn du von Anfang an transparent bist.
Genau, das ist der Grund, warum sie es gesagt haben. Also sobald wir etwas bestätigt haben, ab da volle Transparenz und alles so zugänglich wie möglich machen und ja, dann schauen wir weiter. Also dann kommt es ja darauf an, was es ist. Also da steht noch mehr drin, irgendwie, wenn es jetzt ein Signal ist, quasi auf das geantwortet werden soll, wer soll dann antworten? Auch nicht natürlich die USA oder der Präsident, oh Gott, das will schon gar nicht der Präsident, aber in dem Fall halt ein...
Stell dir bitte mal vor, Trump in diesen Situationen, die wir aus den Filmen seit Jahrzehnten kennen. Yeah. Take me to your leader.
Aliens, get them out. Kaufen irgendwelche Trump-Coins oder sowas, ja. Nein, also in dem Fall natürlich internationales, globales, repräsentatives Gremium, Vereinte Nationen oder irgendwas anderes, wenn es was anderes gibt. Aber alles, was passiert, sollte halt dann die UN machen, weil die ist die einzige halbwegs repräsentative Organisation, die sinnvollerweise da antworten kann. Ja, aber da steht noch mehr drin, kann man sich gerne alles durchlesen. Also das ist natürlich auch transparent, diese Protokolle. Ist auch gar nicht so extrem lang, wer das lesen möchte. Aber ja, fand ich interessant, dass es tatsächlich da auch die Wissenschaft Ideen dazu hat und die entsprechend auch veröffentlicht und drüber nachdenkt, weil es heißt ja auch immer, ja, die Wissenschaft nimmt das nicht ernst und die Wissenschaft interessiert sich nicht dafür und die spielt das alles runter und so weiter. Sondern nein, die Wissenschaft beschäftigt sich auch damit.
Das ist das, was letztlich die Philosophen und Philosophinnen in den Naturwissenschaften halt auch machen. Die werden ja auch häufig belächelt mal. Was ist das denn? Was ist denn Technikphilosophie? Ja, das sind halt die Leute, die sowas wie Technikfolgenabschätzung betreiben und sich Gedanken darüber machen, wohin könnte das denn führen? Was sind denn die Zukünfte, mit denen wir umzugehen haben könnten und so? Ja, das darf man nie unterschätzen. Ja. Und jetzt ist das natürlich wieder so ein Weltraumthema gewesen und wir erforschen immer den Weltraum, aber wir wissen ja praktisch nichts über unsere Ozeane.
Hä? Ja, weil dabei die Ozeane es, kann ich nicht anschauen, da ist Wasser dazwischen, ich sehe es nicht, im Weltall brauche ich nur hochschauen und dann sehen.
Dabei gibt es in unseren Ozeanen ganz, ganz spannende Effekte. Zum Beispiel habe ich im Ozean den Dunning-Kruger-Effekt gefunden.
Ja, wer hat den da reingeschmissen?
Wer hat den da? Der Dunning oder der Kruger war es, einer von beiden. Also der Dunning-Kruger-Effekt, kurz gesagt, beschreibt, dass wenig kompetente Menschen ihre Fähigkeiten stark überschätzen, weil sie so inkompetent sind, dass sie nicht wissen, welche Fähigkeiten oder Kenntnisse ihnen noch fehlen. So. Mhm. Ja, die Blöden halten sich für schlauer, als sie sind.
Ja. Und das ist auch etwas, was du vermutlich eh weißt, aber ich sag's für unsere Hörerschaft nochmal. Also Man hat das natürlich auch später noch untersucht, der Dunning-Kruger-Effekt ist, wann ist der, so späte 90er, glaube ich, ungefähr, oder noch ein bisschen früher, weiß ich nicht, aber man hat natürlich auch weiter dran geforscht und mittlerweile hat man gesehen, dass halt die statistische Auswertung damals nicht, wenn man die mit mehr Daten anders macht, zeigt sich, der Effekt ist nicht so stark ausgeprägt wie angenommen. Also er ist jetzt, es wird ja oft auch gerade in der Popkultur halt extrem hochgejubelt quasi, aber es gibt den Effekt. Also es gibt eine neue Studie, die sagt zum Beispiel, das Einzige, was quasi wirklich übrig bleibt aus dem Original Dunning-Kruger ist, dass die meisten Menschen sich für besser halten als der Durchschnitt. Ja. Das ist quasi belegbar. Das andere ist ein bisschen zweifelhaft oder nicht so ausgeprägt wie das, was Dunning-Kruger damals gesagt haben.
Jedenfalls haben jetzt von der Uni Princeton ein paar WissenschaftlerInnen sich mal angeguckt, wie sich dieser Dunning-Kruger-Effekt denn bei Tauchern und Taucherinnen verhält. Und darum haben sie zwischen 2022 und 2024 über 700 Taucher und Taucherinnen an sogenannten touristischen Hotspots auf den Philippinen und Indonesien sich geschnappt und haben die nach dem Tauchgang einen Fragebogen ausfüllen lassen. Mhm. Stellt sich raus, touristische Taucher stoßen 5-mal häufiger gegen Korallen, als sie selbst glauben, dass sie gegen Korallen stoßen. Gut. Die Selbstüberschätzung bei touristischen TaucherInnen ist bei den unerfahrensten am größten. Ja, die bilden sich also ein, sie seien vorsichtig, würden nur geringe Auswirkungen auf das Ökosystem erzeugen. Aber wenn du das dann mit den Daten abgleichst, ist halt das Gegenteil richtig. Außerdem, schreiben sie, Wildtierbegegnungen fördern Verhaltensweisen, die genau jene Lebensräume schädigen, von denen diese Wildtiere abhängen.
Gut, das ist jetzt die Frage, was eine Wildtierbegegnung ist. Das kann der Koralle sein, die ich mir anschaue, das kann ja wieder Grizzlybär sein. Das ist auch eine Wildtierbegegnung.
Das stimmt, aber wir waren ja unter Wasser. Im Zweifelsfall ist es dann irgendwie die Muräne oder irgendwie sowas.
Ein tauchender Grizzlybär.
Oder ein tauchender Grizzlybär, aber der geht ja dann schnell unter, weil der saugt sich ja so mit Wasser voll. Weg. Und noch einen haben sie mitgebracht. Wer Unterwasserkameras, Handschuhe oder Zeigestäbe dabei hatte, Taucher scheinen Zeigestäbe mit sich rumzuführen, muss ich auch ein bisschen... Kann man doch einen Laserpointer nehmen, ist doch 21. Jahrhundert heute. Also haben noch höhere Kontaktraten. Also außerdem ist das Verhalten der Mittaucher auch noch relevant. Wenn nämlich der eine das Riff berührt hat, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass der andere auch das Riff berühren wird. Ja, gleichzeitig denken sie aber, sie würden was für die Umwelt tun. Fand ich irgendwie ganz lustig, die Nachricht.
Ja, das überrascht mich nicht. Ich meine, es gibt viele solcher Studien, die rezitiere ich jetzt aus dem Gedächtnis, also bitte nicht komplett ernst nehmen. Es gab mal eine Studie über so Ökotourismus oder halt Klimatourismus irgendwo in Kanada, wo es sehr viele Eisbären gibt und die gibt es ja dann auch bald vielleicht nicht mehr dank Klimakrise, weil deren Ökosystem und Lebensraum wird halt immer mehr eingeschränkt. Mhm. Und die haben halt da wirklich so Tourismus, da kannst du halt hinfahren und dir die Eisbären anschauen. Und die Leute dort sagen ja, wenn wir quasi die Menschen dahin bringen, dass sie die Eisbären anschauen und die sehen quasi die Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum, dann sorgt es dafür, dass sie halt dann ein bisschen bewusster werden, dass man vielleicht den Lebensraum der Eisbären nicht so kaputt machen sollte und dann kümmern sie sich mehr ums Klima und so. Das quasi ist die behauptete Auswirkung oder eine behauptete Folge dieses Klimatourismus, dieses Ökotourismus. Und sieht man auch ein bisschen den Effekt, aber was man auch sieht von dem Effekt ist, dass je mehr Eisbären die Leute sehen, desto weniger kümmern sie sich ums Klima. Man denkt sich, es sind eh noch genug Eisbären da, so ist ja alles okay.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also auch wenn du ein überfahrenes Tier am Straßenrand siehst, fährst du hinterher mit dem Auto ein bisschen langsamer. Also mir geht das tatsächlich so. Aber ich fahre halt trotzdem weiter mit dem Auto.
Ja. Aber vielleicht haben die Leute auch andauernd das Riff angetatscht oder sind dagegen geschwommen, weil sie auf Urlaub waren und vorher was getrunken haben. Ich habe nämlich eine Geschichte übers Trinken mitgebracht.
Im Urlaub oder wie?
Nein, nicht im Urlaub generell.
Das hätte ich jetzt wirklich bizarr gefunden, aber ja.
Hast du schon mal einen alkoholbedingten Filmriss gehabt?
Oh ja. Vor allen Dingen, als ich jung war.
Ja, als ich jung war, hatte ich auch einmal, glaube ich, und ansonsten, ich glaube ein bis eineinhalb Mal ungefähr, glaube ich. Aber ja, ist ja, nicht angenehm.
An den spektakulärsten erinnere ich mich sozusagen nicht. Aber der war so spektakulär. Mich haben so viele Leute beobachtet in der Zeit, in der ich einen Filmriss hatte, dass ich das Ding praktisch lückenlos erzählt gekriegt habe aus verschiedenen Quellen, sodass es wirklich glaubhaft so gewesen sein muss, wie es mittlerweile in meinem Kopf wohnt, obwohl es mir nur kolportiert wurde.
Ja. Und das ist ja auch das quasi Erschreckende an dem Filmriss. Also wenn ich jetzt mich irgendwie betrinke und dann liege ich irgendwie schlafend besoffen in der Ecke, ist das eine. Aber das ist ja bei dem Filmriss nicht der Fall, sondern nee, du agierst ja, du redest, du bist teilweise sogar noch kohärent und alles. Du hast einfach nur danach null Erinnerung daran, weil das ist halt der Grund, dein Kurzzeitgedächtnis zwar noch funktioniert, das heißt, du kannst noch Gespräche führen und alles, aber dein Hirn verliert dann kurzfristig die Fähigkeit, Langzeiterinnerungen zu bilden. Ja, das heißt, du kannst dich noch normal verhalten, aber du kannst dich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, weil dein Hirn das quasi einfach nur auf Durchlauf hat und nichts davon speichert.
Okay.
Also ist ein interessantes Phänomen. Und wie gesagt, es gibt zwei Formen davon, unterscheidet die Wissenschaft. Das fragmentarische Blackout, wo dir halt so Stückchen fehlen hier und da. Und wenn du dann wie gesagt, mit den richtigen Hinweisen dran arbeitest und dir Leute was erzählen, dann kannst du die Erinnerung vielleicht sogar wieder herstellen. Und dann gibt es den sogenannten En-bloc-Blackout. Da ist halt wirklich der Abend weg und der kommt auch nicht wieder.
Ja.
Es liegt daran, dass der Hippocampus, das ist offensichtlich das, was Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis rüberspeichert, jetzt neurologisch sehr ungenau ausgedrückt, aber das ist die Region im Hirn, wo das, was wir Kurzzeit gespeichert haben, dann später, wenn es relevant ist, ins Langzeitgedächtnis speichert. Und wenn du so viel trinkst oder wenn du zu viel trinkst, dann kann dieser Transfer im Hippocampus blockiert werden. Dann arbeitet das Kurzzeitgedächtnis, wie gesagt, weiter, aber du kannst das nicht für lange Zeit abspeichern. Das kommt nicht mehr ins Langzeitgedächtnis. Wann und wie und wo genau das passiert, ist individuell verschieden, lässt sich nicht genau sagen. Und vor allem kannst du als Person, die gerade einen Blackout hat, nicht bemerken, dass du einen Blackout hast oder am nächsten Tag haben wirst.
Stimmt, du bist ja klar, du, ja sicher, ja.
Aber jetzt haben Forschende von der Uni in Missouri eine Arbeit gemacht, ein Experiment gemacht, ein quasi Frühwarnsystem für Filmriss. Ein Selbsttest, wo du quasi selbst merken kannst, oha, wenn ich jetzt ist die Chance groß, dass ich einen Filmriss kriege.
Mhm.
Und haben sie folgendermaßen gemacht. Zwischen 22 und 24 haben sie 63 junge Erwachsene in den USA zwischen 18 und 30 rekrutiert. Und ich bin gerade gestockt, weil ich die Zeile vorher nicht gelesen hatte, meine Notizen. Ich zitiere, allesamt Menschen, die nach eigenen Angaben mehrere Filmrisse pro Monat erlebten.
Wow, okay.
Aber gut, ja, gut, wahrscheinlich muss ich die haben für die Studie, aber trotzdem, aber, ja, dann würde ich mir auch Gedanken machen, wenn ich mehrere Filmrisse. Rund 78% waren Frauen, etwa die Hälfte bezeichnete sich als weiß. Und die haben jetzt 30 Tage lang ihren Saufkonsum protokollieren müssen. War eine Smartphone-App und der Kern von dem ganzen Test war ein ganz, ganz einfacher Gedächtnistest. Während die musste erstmal prinzipiell alles mal aufschreiben, was sie konsumieren. Ja, also damit du halt weißt, was die konsumiert haben. Und während die trinken, zeigt die App, also immer, ich weiß gar nicht wie viel, genau, jede Stunde glaube ich oder sowas, ja, zeigt diese App dann 5 Sekunden lang dir ein Foto. Und eine Viertelstunde später sollst du dich dran erinnern, kurz beschreiben, was du gesehen hast und dann unter 3 Bildern auswählen, welches Foto du vorher gesehen hast. Und das ist genau 15 Minuten, ist gerade die Spanne, die das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr schafft. Das heißt, wenn dein Langzeitgedächtnis kaputt ist, gerade weil du so viel gesoffen hast, dann kannst du dich nicht dran erinnern. Wenn du dich dran erinnerst, dann funktioniert dein Langzeitgedächtnis noch halbwegs. Das war die Idee der Forschung. Und tatsächlich zeigt sich in diesem Studium, erstmal hat sich gezeigt, dass die Leute das Verfahren noch geschafft haben. Ich meine, wenn du dir so die Kante gibst, dass du einen Filmriss hast, dann erwarte ich jetzt nicht, dass sie dann noch irgendwie wissenschaftliche Studien am Smartphone machen, aber haben die hinbekommen.
Erstaunlich.
Ja. Und tatsächlich, 85% haben das noch quasi bearbeiten können, der Teilnehmenden, selbst wenn sie viel getrunken haben. Und 60% der Teilnehmenden haben im Studienverlauf von mindestens einem Filmriss berichtet. Und wenn die Leute einen Test nicht bestanden haben, also wenn sie quasi nicht mehr das Foto erkannt haben, dann hat man nachher gesehen, okay, 40% der Leute haben danach einen Filmriss gehabt. Ist also jetzt kein verlässlicher Beweis, aber zumindest statistisch so signifikant, dass man sagen kann, okay, das funktioniert zumindest, wenn ich den Test nicht bestehe, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass ich einen Filmriss habe. Das Problem ist, wenn ich halt besoffen auf einer Party bin, wie diese Situation ist, dann vergesse ich halt auch so, was ich vor einer Viertelstunde gesehen habe. Ja. Dann muss ich jetzt nicht unbedingt einen Filmriss haben, gerade weil das Langzeitgedächtnis kaputt ist. Aber es ist zumindest ein Signal. Vor allem, weil es andersrum deutlicher war, das Signal. Alle die den Gedächtnistests korrekt bestanden haben, die haben in 92% der Fälle keinen Filmriss gehabt. Und der starke Filmriss, dieser En-bloc Blackout, da waren wirklich 99%. Also wer den Test bestanden hat, hat zu quasi 100% keinen Total-Blackout am nächsten Tag gehabt. Also in die Richtung ist der Test gut. Wenn du den Test bestehst, dann ist es ein starker Hinweis, dein Gehirn funktioniert noch, du kriegst keinen Filmriss. Wenn du den Test nicht bestehst, ist es kein eindeutiges Zeichen, dass du einen Filmriss haben wirst, aber zumindest ein gutes Signal, ja, dass du vielleicht aufhören solltest.
Das klang am Anfang so, als würden überwiegend Frauen davon betroffen sein.
Zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute ausgewählt haben. Also in der Gruppe, die sie ausgewählt haben, waren halt viele Frauen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann tatsächlich ist, ob es da Daten dazu gibt. Die Frage ist jetzt, warum macht man das? Also klar, für dich selbst, aber das fand ich auch interessant. Sie suchen nach einer Methode, die auch vor Gericht irgendwie relevant ist, weil du hast ja auch ganz, ganz oft, nicht ganz, ganz oft, aber vergleichsweise oft vor Gericht eben die Argumentation, ja, ich bin unschuldig, hat einen Filmriss, wusste nicht, was ich tue oder irgendwie sowas. Stimmt zwar auch nicht, aber theoretisch kannst du dann, wenn du den Test dann entsprechend erweiterst und die wollen halt noch weitermachen, irgendwie so Alkohol, Biosensoren und sonst irgendwie was, dann kannst du vielleicht irgendwie eine Methode machen, die dir zeigt, die wirklich belegt, ob du einen Filmriss hattest oder nicht. Und das ist dann vielleicht vor Gericht etwas interessanter oder relevanter als vorher.
Das
aber fand ich interessant, dass auch sowas. Ja, ich hatte gesagt, damals, ich glaube, da war ich 16 oder 17 oder irgendwie so, also am Faschingsdienstag. Also da war, das muss man nicht haben, wenn man es vermeiden kann.
Ich war auch 16 oder 17 und habe, darum wurde mir das halt auch so minutiös nacherzählt, habe halt ein mallorquinisches Stranddorf einmal durchmessen. Ja, das war tatsächlich so, dass da wo ich die letzte Druckbetankung gemacht habe, das war halt am anderen Ende des Ortes von da, wo das Hotel stand. Und ich musste einmal quer durch den Ort und hab da wohl offensichtlich reichlich Leute getroffen und mit denen auch interagiert und sowas. Ja, das schöne, ja. Das aber ist eine der schöneren Geschichten über, wie ich mal trunken war. Von daher freue ich mich immer, wenn es irgendwie hochkommt wieder.
Ja, gern geschehen.
Dankeschön. Und wo wir es bei Frauen hatten, es gibt eine ganz interessante Forschung, die heißt, demografische Prozesse bremsen globalen Fortschritt bei Geschlechtergleichstellung. Da geht es darum, da wollten sie sich angucken und das sind so diverse Unis, Hongkong war dran beteiligt, Wien war dran beteiligt. Da wollten sie sich angucken, ob es denn überhaupt stimmt, weil wir haben den Eindruck, dass die gesellschaftliche Unterstützung für Geschlechtergleichstellung weltweit zunehmen würde. Also die Welt wird egalitärer, was die Geschlechter angeht zumindest. Dazu haben sie sich Daten genommen von einem Ding, von dem ich zum ersten Mal, glaube ich, sogar diesmal gehört habe, dem World Values Survey und die European Values Study. Da sind 78 Länder drin versammelt. Sie haben Daten von 1995 bis 2022 nehmen können und die decken ab, Achtung, 86% der Weltbevölkerung.
Okay.
Wahrscheinlich nicht komplett, sondern nur repräsentativ, aber immerhin. Und haben drei Einstellungen sich angeguckt. Gleichen Zugang zur Arbeit, Bildung und politische Führung für Frauen. Und was sie gesehen haben, das finde ich ganz spannend daran, ist, einen Scheinfortschritt haben wir weltweit.
Ja, okay.
Im Durchschnitt aller Länder ist die Zustimmung zur Gleichstellung ganz klar angestiegen. Wirklich, wirklich gewichtig von 52 auf 63 Punkte auf einer 0 bis 100 Skala. Wenn man aber die Länder nach Bevölkerungsgröße gewichtet, stagniert der globale Wert.
Mhm.
Also,
okay.
Plus 2,5 Punkte, irgendwie sowas. Was sie sehen, ist, dass die westlichen Gesellschaften, die interessanterweise Weird-Gesellschaften heißen, westlich.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Ich habe es mir extra rausgeschoben. Warum? Ich habe es mir da extra. Ja, Weird. Also White Industrial, ich weiß es nicht mehr. Also, die westlichen Gesellschaften sind egalitärer geworden. Gesellschaften vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent sind weniger egalitär geworden. Insbesondere Subsahara-Afrika, ja, Süd- und Nordafrika ist, was eigentlich ganz Afrika ist. Warum habe ich das jetzt extra aufgeschrieben? Keine Ahnung. Und die Lücke zwischen westlich und nicht westlich, die ist über die Zeit gewachsen. Also es gibt tatsächlich eine Scherenbewegung zwischen den westlichen Gesellschaften und den nicht westlichen Gesellschaften, was die Gleichstellung angeht. Und sie sehen halt, dass Länder mit weniger egalitären Einstellungen zwischen 1995 und 2022, also im Untersuchungszeitraum, schneller gewachsen sind. Also Bevölkerungszahl, jetzt nicht ihr Bruttoinlandsprodukt. Wenn die nationale Zusammensetzung der Weltbevölkerung sich nicht verändert hätte, wäre der globale Anstieg der Gleichstellung um 72% größer ausgefallen. Das heißt, Gewichte gehen zu Ungunsten der Gleichstellung. Also die Frage ist jetzt halt nur, was ist da Henne und was ist Ei? Also,
ja, das denke ich gerade drüber nach.
Das ist die Frage und die können sie auch nicht beantworten bisher. Also diese Arbeit beantwortet tatsächlich nur die Frage, sollten wir da vielleicht auch mal hingucken, wenn wir über Gleichstellung reden? Weil im Moment, was gucken wir uns da an? Wir gucken uns an Bildung, wir gucken uns Politik an und sowas. Aber Geburtenraten gucken wir uns eigentlich nicht an. So. Und die Studie sagt halt, Demografie ist eine eigenständige Kraft in der Gleichstellungsforschung. Wir müssen uns die Demografie mit angucken. Die Frage ist halt, ja, wie ich schon sagte, sorgt die mangelnde Gleichstellung dafür, dass mehr Kinder geboren werden oder sorgt, dass mehr Kinder geboren werden dafür, dass wir mangelnde Gleichstellung haben? Eventuell beides, würde ich fast denken, oder?
Ja, es ist meistens immer beides oder alles oder von allem ein bisschen was in der echten Welt. Also so schwarz-weiß gibt es ja leider nicht, sonst wäre alles viel einfacher. Ja, was habe ich noch? Ich habe eine Speichelprobe.
Ui.
Ja, also mit Speichelproben kann man ja viel machen. Und jetzt arbeiten Leute vom Institut, wo sind denn überhaupt her? Welches Institut? Schweizer Forschende.
Schweizer Spuckinstitut.
Genau, nein.
Spuckli-Institut in Bern.
Wahrscheinlich heißt es exakt so.
Spückli. Entschuldigung, Schweiz. Sorry, Schweiz.
Ja. Die arbeiten an einer Methode. Sie sind übrigens von der Abteilung Forensische Pharmakologie und Toxikologie der Uni Zürich. Sie arbeiten an einer Methode, um Übermüdung im Speichel nachzuweisen.
Och.
Ja.
Okay, ich gucke Leuten einfach nur in die Augen, aber ja.
Nee, aber ja, aber das ist halt, du brauchst halt in dem Fall, ja klar, wenn du es einfach nur so wissen willst, aber in dem Fall geht es jetzt um etwas, was du auch wirklich rechtssicher quasi verwenden kannst. Genauso okay. Wie du bei der Alkoholkontrolle im Straßenverkehr jetzt per Alkoholtest nachweisen kannst, der ist besoffen, kannst du halt auch sagen, ja, nein, die Person ist übermüdet. Das wäre auch schön, wenn man das quasi objektiv nachweisen könnte. Und genau an sowas arbeiten die. Ist jetzt erst eine sehr, sehr kurze, kleine Studie. Die haben 20 junge Männer, haben sie gesagt. Ich weiß gar nicht, warum es junge Männer sein müssen, aber junge Männer haben sie untersucht und die haben den Speichel abgegeben, einmal nach einer durchwachten Nacht, also wirklich durchgemacht, einmal nach 4 Stunden Schlaf, einmal nach 6 Stunden Schlaf, einmal nach 8 Stunden Schlaf. Und das Ganze haben sie dann mit hochauflösender Massenspektroskopie untersucht und dann halt, wie man es heutzutage macht, maschinelles Lernen draufgeschmissen, um nach irgendwelchen molekularen Mustern zu suchen. Weil irgendwas passiert in deinem Körper, wenn du übermüdet bist. Irgendwas mit der Biochemie in deinem Körper ist ja anders, als wenn du ausgeschlafen bist. Und du hast halt sehr, sehr viele Biomoleküle in deinem Körper drin. Und du willst jetzt wissen, gibt es da irgendwas, was sich quasi nachweisbar zeigen lässt, irgendwelche Veränderungen? Die Forschenden sagen, sie haben da zehntausende Moleküle und du musst halt die raussuchen, wo sich die Übermüdung zuverlässig nachweisen lässt. Und das hat dann eben das maschinelle Lernen untersucht und danach gewiesen, 10% aller Biomoleküle zeigen starke Übermüdung im Speichel. Die können das anzeigen und sie haben jetzt anhand dieser Daten 10 spezifische Biomarker gefunden, mit denen du sagen kannst, Person ist übermüdet, Person ist nicht übermüdet. Und jetzt, das ist wie gesagt hochauflösende Massenspektroskopie, was sie jetzt tun, ist einen Schnelltest entwickeln. Sie wollen schauen, ob sie das, was sie damit extrem hochauflösenden und teurem Laborequipment gemacht haben, ob sie das auch irgendwie runterskalieren können, dass halt auch der Wald- und Wiesenpolizist Straßenrand das durchführen kann.
Ja, das wird dann in die Autos eingebaut, in die Lenkräder, weil die Autos haben doch so hier Keep Your Eyes on the Road Warnsysteme, die dann sagen, hier du bist übermüdet, mach doch mal eine Pause und sowas.
Du musst alle 5 Minuten ausgetrickst, dein Auto anspucken.
Na, es gibt ja, gab es gerade die Woche eine Nachricht, dass in China also diese Teslas, die können ja angeblich vollautonom fahren, aber das ist halt nicht zugelassen, sondern du musst halt immer aufmerksam sein als Fahrer. Du musst halt deine Augen auf die Straße gerichtet haben. Und es gibt halt wohl so eine Szene von Tesla-FahrerInnen, die versuchen, das irgendwie zu umgehen mit irgendwelchen Mechanismen. Und der neueste Trick ist wohl, eine kleine Puppe mit einem Wackelkopf neben den Innenspiegel irgendwie zu hängen. Und dann würde halt das kameragestützte Tesla-System, das seine Aufmerksamkeit registriert, würde halt denken, das ist dein Kopf, den es da die ganze Zeit hin und her sich bewegen sieht und der nach vorne auf die Straße guckt und sowas.
Ja, sie wird genauso schlau wie Mücken abzurichten, dass sie auf das Mückenmittel gehen.
Irgendein Chinese hat mit dem Püppchen von, ich glaube es war Dwayne Johnson, mehrere tausend Kilometer zurückgelegt, ohne jemals nur das Lenkrad angefasst zu haben oder so. Das ist alles der totale Wahnsinn. Ja. Und das könnte man dann da einbauen, dann ist es vielleicht ein bisschen sicherer und man wird wieder von Menschen überfahren und nicht von Maschinen. Das ist
ja
auch.
Ja, aber dann besorge ich mir halt einen Kanister, kannst du wahrscheinlich dann in der Tankstelle kaufen, einen Kanister ausgeschlafenen Speichler, den ich da irgendwie reintropfe.
Spuck!
Ein neues Geschäftsmodell. Du musst einfach nur jeden Tag 10 Stunden schlafen und dann ein bisschen abspucken und dann wieder weiter schlafen. Und das kannst du teuer verkaufen. Das ist doch wunderbar.
Na, ich musste das jetzt in die Shownotes schreiben als eventuellen Sendungstitel. Entschuldige, ich war kurz abgelenkt.
Ja, mach das gerne.
Wie komme ich denn jetzt zu meinem wirklich ernsten Thema Migration?
Ja, erzähl das, dann erzähle ich nachher auch was über Migration. Okay. Aber fang mal an.
In Harvard, oder wie unser ehemaliger Gesundheitsminister immer sozusagen pflegt, in Howard haben sie sich angeguckt, wie denn Einwanderer in der Öffentlichkeit und in der Politik behandelt werden. Also welche Eigenschaften von Migranten bestimmen, wen wir denn eigentlich lieber in unserem Land sehen würden oder nicht. Haben sich dazu eine Metastudie überlegt, haben 100 andere Studien mit Umfragedaten von fast 150.000 Teilnehmenden aus 36 Ländern, alle aus dem globalen Norden, im sogenannten, sich angeguckt, wo die Probanden halt fiktive Einwanderer bewerten sollten, also ein Profil gekriegt, sollten dann bewerten, so wie sehr würdest du befürworten, diesen Migranten aufzunehmen oder wie sehr würdest du es nicht befürworten? Interessant, also die Ergebnisse sind, es dominieren ökonomische und juristische Faktoren. So, das heißt, wer aus dem Krieg flieht, also wer wirklich politisch verfolgt wird, ist der gute Einwanderer, also der darf kommen, den wollen wir haben. Mhm. Wer eine hohe Berufsqualifikation hat, wer gute Sprachkenntnisse hat, darf auch kommen. Wer illegal einreist, der kann gleich draußen bleiben. Ist auch ganz interessant. Also egal, was deine Fluchtgründe sind, wenn du illegal reinkommst, dann zählen die nicht mehr so stark. Und was auch interessant ist, die wirtschaftlichen Überlegungen, aber das ist eben auch das, worüber in der Zeitung immer geschrieben wird, haben über die Zeit an Gewicht zugelegt. Also es wird immer wichtiger, ob der Einwanderer uns auch was nutzt, so der Volkswirtschaft was nutzt und nicht einfach nur ein Mensch ist. Kultur spielt eine geringere Rolle, als die Forschenden erwartet hatten. Sie finden keinen messbaren Effekt dafür, dass eine kulturelle Ähnlichkeit zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland bestehen sollte. Wer trotzdem benachteiligt ist, zwar nicht schwer, aber leicht benachteiligt, Menschen aus muslimisch geprägten Ländern oder nicht europäischen Ländern, Männer, Alleinstehende ohne Kinder und Ältere. Also alle die entweder gar nicht mehr nutzen können, weil sie alt sind, oder die schaden könnten, weil sie ja keine Kinder dabei haben, die sie disziplinieren.
Also was wollen wir, Single-Frauen wollen wir haben, oder was?
Genau, anscheinend wollen wir gut ausgebildete Single-Frauen aus europäischen Ländern. So.
Klingt schon ein bisschen dubios.
Und die politische Haltung, Aufnahmeland prägt natürlich die Kriterien, aber das ist so eine dieser Binsenweisheiten, die sie damit im Grunde nur bestätigt haben. Je weiter rechts du stehst, desto mehr Wert legst du auf religiöse und politische Ähnlichkeit. Je weiter links du stehst, desto egaler sind dir diese Sachen. Was ich auch ganz interessant finde, dass sie auf der Linken keine Kriterien für wohlwollende Aufnahme gefunden haben, auf der rechten Seite aber sehr wohl. Muss so denken wie ich. Das irgendwie. Darum sind die Rechten. Das ist auch wieder so ein, ja. Sie warnen davor, dass die Erzählung vom guten Migranten, schlechten Migranten durch Politik und Medien gefördert werden würde und diese Hierarchie, die sie da sowieso schon gesehen haben, verstärken würde. Und sie schreiben, auch wissenschaftliche Studien wie unsere könnten dazu beitragen, sowas zu tun. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Also das Fazit ist, also ja, im Grunde ist es international ziemlich ähnlich, wer als guter oder akzeptabler Migrant gilt und wer halt nicht. Was sie durchgehend gesehen haben, und das ist eigentlich das Tragische daran, ist diese, was sie auch sagten, diese wirtschaftliche, diese ökonomische Perspektive, die immer wichtiger wird für die Frage, ist das ein Migrant, den wir haben wollen oder nicht. Dahinter steckt eine Logik, die gleichzeitig von den Migranten verlangt, hilfsbedürftig zu sein und nützlich.
Ja, gut.
Das geht halt nicht.
Ja, klar.
Also klar, kann passieren, dass der Arzt hilfsbedürftig ist und zufälligerweise gut genug Deutsch spricht, um sofort im OP anzufangen oder so. Aber die Mehrheit der Migranten, Migrantinnen dürfte ja unterwegs, also geflüchtet sein, weil es ihnen nicht gut geht. Und dann bist du erstmal auch nicht nützlich, wenn du irgendwo ankommst, sondern musst erstmal wieder auf die Füße gestellt werden. was wir zumindest in Deutschland ja eher ungern machen.
Ja, in Österreich ist da nicht anders.
Ja, stimmt.
Aber sowohl Deutschland als auch Österreich haben natürlich eine migrantische Geschichte. Zumindest wenn du weit zurückgehst. Weißt du, wo die Langobarden herkommen?
Verdammt, nein.
Ja, weiß die Wissenschaft auch noch nicht ganz genau, aber sie weiß
so.
Ein bisschen mehr als vorher.
Nein, ich habe gerade so meine Asterix-Kenntnisse durch, aber ich habe nicht...
Nee, ich glaube, den Langobarden war der Kerl nicht. Ich glaube, die Langobarden waren nie bei Asterix, soweit ich mich erinnere. Weil nämlich die Langobarden, die kennt man, wenn man sie kennt, vor allem im Kontext der Völkerwanderung, was ja auch so ein historisches Konzept ist, das nicht mehr ganz so aktuell ist, wie man es früher gedacht hatte, wo dann so die Völker nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs und des Weströmischen Reichs durch die Gegend marodiert sind und ein Volk hat gedacht, so, wir ziehen jetzt woanders hin und dann ersetzen wir das Volk dort und so weiter. Also so wie man sich Völkerwanderung vielleicht lange Zeit vorgestellt hat, weiß man jetzt langsam, dass es nicht ist. Und es gibt jetzt neue Forschung aus den USA und aus Ungarn, die sich die Langobarden angeschaut haben. Warum Ungarn? Weil die Langobarden unter anderem auch nach Ungarn gekommen sind, also in die Ecke zwischen Österreich und Ungarn, diese ungarische Tiefebene, die kleine ungarische Tiefebene, Grenzgebiet Österreich-Ungarn-Neusiedlersee. Und da hat man jetzt diverseste, ja erstmal Ausgrabungen gemacht. Man hat Friedhöfe aus römischen Siedlungen ausgegraben, Begräbnisstätten, die nach der römischen Zeit entstanden sind. Und man hat genetische Informationen dadurch bekommen. Von 68 Römerinnen und Römern hat man da aus diesen Gräbern genetische Daten bekommen und 246 Menschen, die nach dem Zerfall des Römischen Reiches im 6. Jahrhundert in diesem Gebiet gelebt haben. Und dieses Gebiet, das war lange Zeit die Provinz Pannonien und bevor sie auseinandergebrochen ist, und man hat jetzt geschaut mit den Daten, okay, was ist denn da eigentlich passiert? Wie hat sich da alles verändert, nachdem das Weströmische Reich zu Ende war? Und was man gesehen hat, war jetzt eben nicht das simple, klassische Bild, dass halt quasi so ein Wechsel der Bevölkerung stattgefunden hat, dass da irgendwo von irgendwoher die Langobarden in dem Fall gekommen sind und die ganzen Ex-Römer rausgeschmissen haben und dann neu sich angesiedelt haben. Generell war die Gegend einmal sehr dünn besiedelt. Und die Leute, die da dünn gesiedelt haben, waren zum größeren Teil Nachkommen eben der Römerzeit und auch Leute irgendwie Balkan, Mittelmeerraum und so weiter. Es waren auch schon Leute, die aus dem Norden, nördlicher Donau gekommen sind. Also es war halt schon noch römische Bevölkerung da oder halt ehemals römische Bevölkerung, Nachkommen davon, aber halt auch schon viele Leute von anderswo. Und dann so ab dem Jahr 500 gab es einen merkbaren Zuzug aus Richtung Norden. Und das dürfte zusammenhängen mit dem tatsächlich auch historisch belegten Zug der Langobarden, die wirklich eben vermutlich aus dem Norden gekommen sind und die aber da jetzt auch nicht quasi alles über den Haufen geschmissen haben, sondern das hat sich halt vermischt. Die Leute haben sich vermischt.
Die halt so machen, ne? Wenn man ihn
in Ruhe lässt. Und die sind auch die Langobarden sind dann mit den Menschen aus der einheimischen Bevölkerung gemeinsam bestattet worden. Und die Leute, die Forschenden sagen, das zeigt, dass es da eben ein Abhängigkeitsverhältnis gab. Also die Pannonier, die Langobarden, diese Gruppen, die haben halt hatten schon auch eine soziale Abstufung und so weiter, aber sie haben sich langsam miteinander vermischt. Die Frage, die noch bleibt, ist, wo kommen jetzt diese Einwanderer aus dem Norden her? Man weiß, kamen von Norden, aber wo genau? Tatsächlich hat man im Erbgut dieser einwandernden Menschen eine, ich zitiere jetzt, beträchtliche skandinavische Komponente, wie sie auch in Norddeutschland in dieser Zeit bezeugt ist,
diese gefunden. Diese verfluchten Wikinger.
Ja, ich weiß nicht, ob es Wikinger waren, aber jedenfalls ist es spannend, sagt der Forscher Herr Pohl, Vornamen weiß ich gerade nicht, Walter Pohl von der Akademie der Wissenschaften der Uni Wien, sagt, das ist interessant, weil in historischen Quellen, also in späteren historischen Quellen, wurde behauptet, dass die Langobarden aus Skandinavien kommen, aber in den letzten Jahren hat sich die wissenschaftliche Meinung eher dahin entwickelt, dass das eine Legende ist.
Und jetzt
zeigt aber die DNA vielleicht wieder, dass sie doch irgendwo vielleicht nicht aus Skandinavien gekommen sind, aber die zumindest skandinavische Vorfahren hatten, die Langobarden. Also da gibt es schon eine Verbindung. Also vielleicht haben die Langobarden skandinavische Vorfahren und wir haben langobardische Vorfahren.
Was habe ich denn noch im Angebot?
Aber ich glaube, das heißt Langobarden, oder?
Das kann natürlich auch sein.
Ich glaube, du hast mal Geschichtsunterricht gemacht zu der Folge Langobarden und Völkerwanderung. Ja, also
mit, mit Sicherheit hatten wir das mal im Geschichtsunterricht, aber das war ja, das haben wir ja 10 Jahre lang gemacht. Ich hab dies, das meiste habe ich wieder vergessen. Langobarden, weiß ich jetzt nicht, Barbarossa weiß ich noch.
Der Langobarden-Dame ist unklar, sagt die Wikipedia.
Ja, dann sagen wir halt, wie es ist, weil wir sind die Wissenschaft. Ne? So heißt ja auch die Sendung. Also Langobarden kommt daher, dass die lange Bärte hatten.
Ja, ist eben eine der Hypothesen, aber es ist nicht belegt
offensichtlich. Und da sind auch so viele von diesen seltsamen Konsonanten drin, weil das A, da kann man ja mit so einem Kringel drüber schreiben, das O mit so einem Strich durch. Und wenn man das macht, sieht das ein total geiles Wort. Ja. Longeborden. Währenddessen hat sich an der Universität Oxford ein Wissenschaftler angeguckt, ob es einen Zusammenhang zwischen persönlichem Verhalten und Glück gibt. Was irgendwie auch so eine Frage ist. Natürlich, also ist doch eigentlich ganz klar. Und ist tatsächlich auch so. Er hat sich Daten geschnappt von 80.000 Leuten aus 76 Ländern weltweit. Die Daten sind aus dem Jahr 2012 gewesen, also hat die einfach nochmal neu durchforstet. Was ja auch was ist, was vielen Menschen übrigens, fällt mir immer wieder auf, gar nicht klar ist, Wissenschaft ist nicht, ich erhebe jetzt einen Datensatz und erzeuge daraus eine Antwort auf eine Frage, sondern diese Daten kannst du halt auf mannigfaltige Weise dann auch nochmal anders auswerten und sowas. Das ist,
muss man aber aufpassen, wenn man sowas macht, weil
klar.
Die Datenauswahl bestimmt auch, was du rauskriegen kannst.
Das ja, ist natürlich.
Auch eine Masse, für gute Forschung. Normalerweise solltest du sagen, ich habe diese Forschungsfrage, ich erhebe dazu diese Daten und dann schaue ich, ob das Ergebnis drin ist. Weil wenn du danach schaust, ich habe diesen Datensatz und schaue, was drin ist, bin ich statistisch nicht sauber arbeitet, weil ich finde immer irgendwas rein durch Zufall in den Daten
klar,
drin. Also
klar.
Da ist schon sehr viel Unsinn gemacht worden. Aber ja, prinzipiell klar, man kann, wenn man es richtig macht, mit Daten, die aus einem Grund erzeugt wurden, auch andere Gründe quasi bearbeiten. Man muss also wissen, was man tut.
Ja, also und vor allen Dingen, also gerade in den Naturwissenschaften ist das ja gang und gäbe eigentlich, dass du dir die alten Daten nochmal anguckst. Ich meine, wie viele, was weiß ich, was für Planeten und was für Sachen im Weltall haben wir gefunden, weil wir nochmal Daten von früher angeguckt haben.
Aber gerade wenn es um so statistische Daten geht, da kann man diese P-Hacking heißt, diese Praxis, die man nicht haben will. Also wenn ich lang genug suche, finde ich irgendwas, was rein durch Zufall statistisch relevant ist.
Ja. Die Affen an der Schreibmaschine. Wie dem auch sei, haben sie die Daten halt angeguckt und haben herausgefunden, wer besonders geduldig und risikofreudig ist, wer außerdem stärker auf das Verhalten anderer Menschen reagiert, altruistisch und vertrauensvoll ist, gibt auch gleichzeitig an, ein höheres Maß an Glück und Lebenszufriedenheit zu haben.
Okay.
Geduld, ich habe dann extra nochmal nachgeguckt, was sie damit meinen. Geduld ist die Bereitschaft, auf einen Vorteil zu warten, statt sofort zuzugreifen. Risikobereitschaft bedeutet, die Bereitschaft, Unsicherheit für eine mögliche Belohnung in Kauf zu nehmen. Dann Reaktion auf Verhalten anderer Menschen, also ne, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Erwiderung einer Gefälligkeit oder guten Tat.
Ist das, also man soll einfach gechillt sein.
Ja.
Wenn man alles zusammenfasst.
Gechillt und altruistisch. Ja. Gechillt und altruistisch. Was Sie gesehen haben, ist dummerweise nur eine Korrelation. Wir wissen also nicht, ob Geduld zufriedener macht oder ob Zufriedene geduldiger sind. Ich habe da so einen Verdacht.
Ja.
Andererseits kann man es ja trotzdem auch mal andersrum versuchen. Also man kann ja mal versuchen, geduldiger zu sein, in der Hoffnung, zufriedener zu werden. Was ja witzigerweise dann auch eine erhöhte Risikobereitschaft wäre. Das ist ja eine mögliche Belohnung, für die ich Unsicherheit in Kauf nehme. Also es kann nicht verkehrt sein, einfach Geduld, Risikobereitschaft im positiven wie im negativen Sinne auf andere Menschen zu reagieren, Altruismus und Vertrauen mit sich herumzutragen, weil eventuell wird man davon tatsächlich zufriedener.
Ja, da kann man mal ausprobieren.
Nö.
So, ich habe jetzt noch einen Riesenaffen für dich.
Einen Riesenaffen, endlich mal einen Riesenaffen, sonst kriege ich immer nur so kleine Affen.
Ja, nein, einen Riesenaffen. Der Riesenaffe hat eine lange Geschichte, oder hat eine lange Entdeckungsgeschichte. Im Jahr 1935 ist der Herr Gustav von Königswald in Hongkong unterwegs gewesen. In
wie wir einer alle wissen.
Ja, in einer Apotheke. Und wollte dort, weiß ich nicht, was er dort wollte, Zeug kaufen oder nachschauen. Jedenfalls wurden ihm dort Drachenknochen angeboten, die laut traditioneller chinesischer Medizin in zermahlendem Zustand konsumiert werden sollen und dann weiß Gott was entsprechend heilen. Und es gab auch Zähne. Ja, man hat auch Zähne dort verkauft. Und die haben den Herrn Gustav von Königswald interessiert, weil der war Paläontologe. Und hat halt da Zähne gekauft von diesen Apotheken, die TCM-Klump verscherbeln und jede Menge, hunderte. Und hat die meisten Orang-Utans zuordnen können, aber manche von diesen Zähnen waren extrem groß. Mhm. Viel, viel größer, als sie selbst in den Gorilla reinpassen. Also hat der Herr Königswald gesagt, okay, das müssen die Zähne von irgendeiner neuen Affenspezies sein. Und er hat sie Gigantopithecus blacki genannt, nach dem kanadischen Paläoanthropologen Davidson Black.
Okay.
Mittlerweile hat man jede Menge mehr Zähne von diesen potenziellen Riesenaffen gefunden, auch einen Unterkieferknochen, und mittlerweile hat man halbwegs gutes Gefühl dafür, eine halbwegs gute Idee, wie dieses Tier wirklich ausgesehen haben könnte, weil, wie gesagt, wir haben jetzt ausreichend viele Daten gesammelt. Das dürfte ein Affe sein, der vor 200 Millionen Jahren gelebt hat und vor ungefähr 200.000 Jahren ausgestorben ist. Und er war wirklich ein großer Affe. Also 3 Meter kann er groß gewesen sein, 500 Kilogramm schwer. Also selbst ein Gorilla, ein ausgewachsener Gorilla, wird nicht schwerer als 250 Kilogramm. Und 3 Meter und 500 Kilogramm ist schon...
500 Kilo, wenn du vollständig sagst, hast du die Schokolade genommen? Nein, nein, ich war es nicht.
Ja, weiß ich, ob er reden konnte, ist nicht überliefert, aber es ist auf jeden Fall der größte Menschenaffe, der je gelebt hat, wenn er denn gelebt hat. Jedenfalls gibt es neue Forschung von der Paläontologin Yan-Yan Yao von der Universität Shandong. Die haben in der Yan-Li-Höhle, wo auch immer die sein mag, 13 Zähne gefunden, die auch dem ausgestorbenen Riesenaffen gehört haben, vermutlich. Und die haben sie jetzt alle untersucht und tatsächlich festgestellt, ja, dürften wirklich Zähne von dem Ding sein. Und sind ungefähr 700.000 bis 1,3 Millionen Jahre alt, passt also genau in die Zeit. Und es ist auch genau die Zeit, wo wir vom unteren zum mittleren Pleistozän gewechselt haben. Ja, da hat sich die Welt gedacht, wir machen mal jetzt ein neues Zeitalter, wir gehen vom unteren zum mittleren Pleistozän. Nein, also
und zwar zack, es ist so, zack.
Ja, die Erde ist tendenziell trockener und kühler geworden. Und in Asien hat die vielen geschlossenen Wälder, die es damals noch gab, haben sich langsam ein bisschen aufgelockert. Und ja, das dürfte tatsächlich auch beeinflusst haben, wie diese Tiere gelebt haben, wie sie sich ausgebreitet haben. Die Zähne von diese 13, die sie gefunden haben, die zeigen, dass nicht alle von diesen Riesenaffen so groß gewesen sind. Es waren auch welche, die sehr klein waren, vergleichsweise klein waren.
Kleine und, Riesenaffen, ne?
Ja. Und erst später haben halt die anderen die großen extremen Ausmaße erreicht, und die vermuten, das hat irgendwas mit einem Ernährungsengpass zu tun. Also irgendwas hat sich da getan, was die Ernährung der Riesenaffen entsprechend getan hat. Und sie wissen noch nicht genau Bescheid, was ist. Man hat die gerade erst gefunden und man weiß generell wenig über diesen Riesenaffen. Aber wahrscheinlich zeigt es jetzt, dass diese Veränderung im Laufe der Zeit der Größe der Zähne ist eine Anpassungsstrategie auf die klimatischen Veränderungen, die da stattgefunden haben. Wie das alles im Detail gelaufen ist, wissen wir noch nicht. Müssen wir noch erforschen, müssen wir noch mehr irgendwie TCM-Apotheken auf den Kopf stellen und gucken, was da rumliegt für Zeug. Aber wie gesagt, also es geht davon aus, dass dieser Riesenaffe ist eher im dichten Wald zu Hause gewesen. Und wenn sich das Klima verändert, dass wir halt mehr trockene Graslandschaften und so weiter haben, dann taugt es dem Affen nicht, dann findet er nicht genug Essen und wird kleiner. Also das ist so die Hypothese. Ob die stimmt, wie gesagt, müssen wir noch rausfinden. Aber der Herr Gustav von Königswald wird sich freuen, dass er nicht umsonst in der Apotheke rumgestöbert hat.
Wie umsonst gestorben. Mein letztes Thema ist auch wieder so, hat so ein bisschen wieder was von Binsenweisheitsforschung an der CEU, der Central European University in Wien, weil die Ungarn haben sich ja rausgeschmissen wegen einer Verschwörungstheorie. Die wollten wissen, wie sich Politikergehälter auf Korruptionsneigung auswirken, haben sich dazu angeguckt, 2,5 Millionen öffentliche Vergabeverfahren über 15 Länder aus 11 EU-Ländern mit einem besonderen Fokus auf Lokalpolitik, die nämlich als besonders korruptionsanfällig gilt. Ein Drittel aller öffentlichen Aufträge fallen dahin. Jetzt hast du das Problem, dass du Korruption ja praktisch nicht messen kannst, ne? Also ist ja jetzt nicht irgendwo die Korruptionswarnlampe. Darum haben sie sich Korruptionsrisikoindikatoren angesehen, 6 Stück. Und zwar nicht offene Vergabeverfahren, also wenn man sich nicht bewerben muss, sondern einfach irgendwo der Auftrag vergeben wird. Eine fehlende Bekanntmachung, also wenn die keine Ankündigung der Ausschreibung nicht öffentlich war, passiert auch gerne mal, bin der, dann der, die Ausschreibungsfrist zu kurz ist, die Entscheidungsfrist zu kurz ist, also wenn die Vergabeentscheidung auffällig schnell ist, also 100 Bewerber kommen und trotzdem kriegt nach 24 Stunden die eine Firma den Auftrag für die Masken.
Ja.
Wenn es nur einen einzigen Bieter gibt, also kein Wettbewerb im Verfahren stattfindet, und wenn es eine hohe Ausgabenkonzentration gibt, also wenn große Aufträge an wenige Anbieter vergeben werden, sie nennen das lokale Markt.
Die dann
noch
verwandt sind mit denen, die ihre Aufträge
vergeben haben. Am besten auch noch, genau. So, dann haben sie daraus einen Index gebildet, den Corruption Risk Index zwischen 0 und 1 und dann empirisch validiert und noch ein bisschen Statistikmagie gemacht, um da möglichst unangreifbare Daten rauszukriegen und haben gesehen, also Indikatorenhäufung macht Korruption wahrscheinlicher und haben gesehen, und das finde ich eigentlich das Interessanteste daran, bei einem 15% höheren Gehalt sinkt das Korruptionsrisiko deutlich. Mhm. Das heißt, das Beste, was wir machen können, ist, denjenigen, die da korruptionsanfällig sind, nämlich unsere Politikerinnen und Politiker, vielleicht auch noch unsere hohen Beamten, Staatssekretäre oder was es da sonst noch gibt, also all die Leute, die man gerne korrumpieren würde, wenn man denn korrumpiert, denen ein höheres Gehalt zu zahlen, weil sie dann eine höhere Angst vorm Jobverlust haben, falls die Korruption auffliegt. Und weil höhere Gehälter weniger korruptionsanfällige Menschen anziehen würden.
Ja, wollte gerade sagen, wir könnten auch einfach schauen, dass wir möglichst integre Leute an diese Posten halt auch, bringen. Ne?
Also warum soll ich für 2.500 Euro als integrer Mensch irgendwo arbeiten gehen, wenn ich für 4.000 Euro woanders arbeiten gehen kann?
Weil dann halt nicht integer bist, Holger, und dir die Gesellschaft am Herzen liegt.
Naja, wieso? Ich bleibe ja integer, auch wenn ich wo arbeite, wo ich mehr Geld kriege. Aber ich bin dann halt im Zweifelsfall nicht im öffentlichen Dienst.
Ja, ja.
Und was du eben als Beifang bekommen würdest noch, also du hättest weniger Korruption und du hättest eine höhere Entscheidungsqualität. Ja. Weil diese Korruptionsindizes oder diese einzelnen Punkte aus dem Korruptionsindex, die Indikatoren, die sind ja auch maßgeblich für eine schlechte Entscheidungsqualität in Organisationen. Zu kurze Frist, fehlende Beamte, kein Wettbewerb, ne? Nicht offen und so weiter.
Ja, da hast du recht, dass das, du hast die Rechte. Es fühlt sich falsch an, wenn man sagt, wir müssen die Leute gut bezahlen dafür, dass sie nicht kriminell sind.
Nee, nicht aber, gut bezahlen dafür, dass sie nicht kriminell sind,
sondern
wir müssen sie gut bezahlen, damit die Kriminellen nicht kommen.
Ja, ja, ist schon klar, aber so wie es sich anfühlt oder so, wie es dann vielleicht gesagt wird, also wir geben ihnen jetzt mehr Geld. Ich hätte auch gerne mehr Geld und ich verspreche auch, dass ich brav bin, aber ich bin halt nicht korruptionsanfällig. Ja.
Ich doch, ich schon. Also bei mir kannst du jede Meinung kaufen. Brauchen wir ja nicht. Hat nur halt bisher noch niemand irgendwie mal, es ist noch nie jemand gekommen, hat gesagt, mach mal Schleichwerbung oder so, hat noch nie einer versucht.
Aber du hast mir auf jeden Fall eine sehr schöne goldene Brücke für mein letztes Thema gelegt, das eigentlich gar kein wissenschaftliches Thema mehr ist oder schon ein wissenschaftliches Thema ist, aber eigentlich nur so ein Abschluss-Rausschmeißer-Thema. Falls jemand gedacht hätte, er oder sie entkommt der Fußball-Weltmeisterschaft, nein. Also Korruption passt da ganz gut. Also ich will jetzt auch gar nicht auf irgendwas, diese ganzen Geschichten, die da jetzt politisch und so weiter stattfinden, eingehen. Aber ich habe einen interessanten Artikel im Guardian gelesen, der ganz neu ist. Da geht es um Kiribati bzw. Kiribas, wie man es, glaube ich, offiziell ausspricht. Das Atoll im Pazifik, das eines der am stärksten von der Klimakrise bedrohten Länder ist, weil diese Inseln alle im Wesentlichen 1 oder 2 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Und das wird zwar noch ein bisschen dauern, bis der Meeresspiegel 2 Meter ansteigt, aber es reicht ja auch schon, wenn er weniger ansteigt, da reicht auch schon ein halber Meter oder sowas, dass dann durch die Extremwetterereignisse und durch andere meteorologische, klimatologische Prozesse trotzdem dort nicht mehr leben kannst, weil halt das Land vielleicht nicht sofort runtergeht, aber halt dann ständig überschwemmt ist und ständig irgendwie feucht ist und so weiter, dann funktioniert die ganze Infrastruktur nicht mehr. Also Kiribati wird eins der Länder sein, die als erstes von der Klimakrise so stark betroffen sind, dass die Leute dort nicht mehr leben können. Die müssen dann auswandern, die müssen weg, weil es ist dann nichts, wo du leben kannst.
Ist das nicht, haben die Australier die nicht auch irgendwie als Klimaflüchtlinge anerkannt schon?
Irgendwie sowas, ja. Da habe ich mich jetzt nicht genau informiert, aber ja, natürlich, die machen sich Gedanken darüber, was sie dann tun in diesem Land. Ich meine, es sind jetzt nicht viele Menschen, die dort wohnen. Da wohnen knapp, wie viele wohnen dort? Nicht viele, ich habe die Zahl jetzt. Sie steht irgendwo in meiner Notizen, die Zahl, aber sie hat sich gerade versteckt, die Zahl. 135.000 grob geschätzt. Also nicht viele, aber trotzdem sind 135.000 Leute. Und die haben jetzt offensichtlich die Aufmerksamkeit, die Fußball-Weltmeisterschaft hat, genutzt und haben jetzt gesagt, sie planen, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 zu qualifizieren, weil danach können sie nicht mehr. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr. Weil jetzt schon, sind auch in dem Artikel im Guardian gibt es auch schon Bilder, wo du halt wirklich da schon jetzt schon überflutete Fußballplätze siehst auf den Inseln. Und das Ding ist, dass Kiribati bis jetzt noch gar nicht Mitglied der FIFA ist. Also die sind noch nicht Mitglied der FIFA, spielen zwar auch Fußball, haben eine Nationalmannschaft und halt eine Fußballauswahl. Ist jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ihr erstes Länderspiel haben sie 1979 gespielt und haben 24-0 gegen Fidschi verloren. Haben insgesamt 11 internationale Spiele gemacht.
Super.
Eins davon haben sie unentschieden gespielt gegen Tuvalu, auch 1979. Aber wie gesagt, ist keine offizielle Nationalmannschaft. Das heißt, die müssen sich zuerst einmal irgendwie in die FIFA bringen. Mhm. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, was man da dem Herrn Infantino zahlen muss, dass du mitmachen darfst.
Hinreichenden Präsentkorb, genau.
Ja, und damit sie halt dann an der Qualifikation für die WM 2030 teilnehmen. Aber sie sagen halt, ja, es ist, Fußball ist trotzdem sehr populär dort. Also das wird schon geschaut, wird auch gespielt. Aber sie sagen halt, es ist unsere letzte Chance mitzumachen, weil danach gibt es dieses Land möglicherweise nicht mehr und nutzen halt dann diese, ja, wird schon auch ein reales sportliches Interesse dahinter sein, aber es ist eben tatsächlich auch etwas, um die Gefahr der Klimakrise für Kiribati noch einmal ordentlich aufzuzeigen. Mhm. Fand ich ganz interessant und ich habe gedacht, jetzt haben wir gerade WM, kann man mal noch über das reden. Also wer das lesen möchte, wir verlinken den Artikel im Guardian in den Shownotes, dann könnt ihr das selbst nachlesen.
Das ist so tragisch und das ist, trotzdem nimmt man es einfach nur noch so hin, ne?
Aber ich weiß, mehr als ja eh kann man jetzt schwer sagen, weil...
Es wird sich ja nicht ändern, selbst wenn wir morgen überhaupt kein CO2 mehr in die Erdatmosphäre müllen, werden die trotzdem untergehen.
Dann hoffen wir, dass da ausreichend viele Single-Frauen, die gut qualifiziert sind, dabei sind.
Genau, das wollen wir doch mal hoffen. Kommen wir zur Werbung.
Ja, gar nicht mehr so viel los, weil jetzt ist Sommer, da ist auch bei mir veranstaltungsmäßig wenig los. Ich habe jetzt tatsächlich in naher Zukunft nichts mehr, wo man mich öffentlich sehen kann. Erst im Herbst geht's wieder los bei mir mit öffentlichen Auftritten. Das heißt, ihr könnt gerne noch Sternengeschichten-Live-Termine anschauen. Allerdings nicht mehr in Hamburg. Hamburg ist schon ausverkauft übrigens. Die Show Sternengeschichten-Live in Hamburg, die Anfang Oktober stattfindet, ist voll. Aber ihr könnt im Norden auf Lübeck ausweichen, da bin ich am 3. Oktober, oder nach Bremen, da bin ich am 24. November. Da gibt es auch Sternengeschichten live und da könnt ihr noch hin. Ja, und andere Sternengeschichten Live-Termine sage ich dann zeitnah an. Aber ihr könnt gerne mal schauen, sternengeschichten.live. In Fürth bin ich im September, da könnt ihr hinkommen. Ich mache auch einen Vortrag in Jena im Rahmen des Sternenlesefestivals. Ich bin mit Sternengeschichten live in Erfurt, in Leipzig, in Dresden im November.
So ein bisschen schlechte Laune macht mir das, dass du Termine für den Herbst ankündigst, wo es schon wieder kühler und ungemütlicher draußen ist.
Ja, ich kann dir auch sagen, dass ich zum Beispiel am 10. Januar Science Buster in der Kulisse Wien mache, wenn ihr das gerne sehen wollt. Oder am 13. Februar könnt ihr nach Tulln ins Danubium kommen.
Ja, aber
am 20. Februar mache ich eine Show mit den Science Busters in München. Also es ist nicht aus Klimagründen deprimierend, aber es ist rein so aus Zeitmanagement und privaten Zeitmanagementgründen deprimierend, dass mein Kalender ich habe hier Termine Ende 27 schon drinnen.
Krass.
Ah, ich sehe schon, guck hier, 29. Januar 2028 bin ich mit den Science Busters in der Papierfabrik Klein-Neusiedl, wenn ihr gern kommen wollt. Oder am
Karten gibt es bestimmt noch, weil sonst keine alte Sau weiß, was sie im Januar in 2 Jahren machen wird.
Ja, ich glaube, es gibt noch nicht mal Karten, weil die noch nicht im Vorverkauf sind, aber mein Kalender ist halt, aber das sind halt die typischen Vorlaufzeiten von Theatern, die sind halt 2 Jahre im Voraus gebucht. Aber ja, wie gesagt, im Herbst könnt ihr Sternengeschichten live sehen, da könnt ihr gerne hinkommen, könnt euch jetzt schon Karten kaufen, weil wie gesagt, manche Shows wie Hamburg sind schon ausverkauft, aber andere Shows gehen noch. Ansonsten, wenn ihr euch den Sommer entsprechend irgendwie mit Dingen von mir beschäftigen wollt, dann ja, ich habe ein Buch geschrieben, Die Farben des Universums. Ich habe ein Hörbuch von den Sternengeschichten. Ich habe ganz viele andere Bücher geschrieben. Also es gibt genug Möglichkeiten, wo ihr Informationen über das Universum von mir bekommen könnt. Oder ihr hört euch einfach die nächste Folge Wissenschaft an. Da gibt's auch wieder Wissenschaft.
Was für ein schönes Schlusswort. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.